Hier ist Preußen on Air, Crime Time Preußen, Ihr Weihnachtsspecial. Heute nehmen wir uns den zweiten Kriminalfall vor, von insgesamt 4 wahren Kriminalfällen in Preußen. Heute am Nikolaustag. Nikolaus und Knecht Ruprecht. Beim Gedanken an dessen Gesell, dem Knecht Ruprecht, mag so manchem Kind in früheren Zeiten ein Schauer über den Rücken gelaufen sein. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder, nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil, den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht. So geh mit Gott, mein treuer Knecht. Theodor Storm. Knecht Ruprecht, diese Schreckfigur für Kinder, gibt es seit dem 16. Jahrhundert. Von dieser mystischen Figur ist eine reale Schreckgestalt für Erwachsene gar nicht weit entfernt. Der Henker. Scharfrichter oder Nachrichter genannt. Er ist Staatsdiener und ausübende Hand des Richters. Der Begriff Henker löst Schauer aus. Bildhaft dargestellt findet man ihn oftmals mit Beil oder Kapuze. Wehe dem, der in seine Hände gelangt. Aber auch wehe dem, der in den Berufsstand Scharfrichter hineingeboren wurde. So wie Friedrich Reindl, der von 1847 bis 1898 als Scharfrichter fungierte. Er führte 213 Hinrichtungen durch. Eine davon war die von Anton Voss, der im angetrunkenen Zustand seine Ehefrau zunächst erdolchte und ihr dann die Kehle durchschnitt. Bereits im Sterben konnte sie einem herbeieilenden Polizisten noch den Täter nennen, ihren Ehemann. Anton Voss wurde durch den Scharfrichter Friedrich Reindl hingerichtet. Aber was zum Henker gehört denn eigentlich noch zu dessen Aufgaben? Und wie lebt so ein Henker? Die Historikerinnen und Netzwerkkoordinatorin Daniela Hellmann vom Netzwerk Preußen und die wissenschaftliche Volontärin des LWL Preußenmuseums Minden, Marie Brune, gehen auf Konfrontationskurs mit dem finsteren Gewerbe der Scharfrichter und stoßen dabei auch auf einen ungeklärten Kriminalfall.
Ein spannender Mordfall, den wir hier wieder vor uns liegen haben, zum zweiten Advent. Wir haben gehört, Friedrich Reindl war als Scharfrichter tätig, hat Anton Voss dann quasi hingerichtet. Und der war echt lange, von 1847 bis 1898 war er Scharfrichter und hat sogar tatsächlich an 213 Hinrichtungen teilgenommen. Wenn man das so sagen möchte.
Das ist nicht gerade wenig.
Das ist nicht gerade wenig, ne? Er war vor allen Dingen in der Provinz Westfalen halt natürlich unterwegs, aber auch in Bochum und Hagen. Und seine Geschichte endet quasi ja dann mit dem Fall, also zumindest für uns heute tatsächlich. Der war ja noch ein paar Jahre danach tätig, aber sein Sohn übernimmt dann ja quasi seine Position, Wilhelm Reindl. Und um den geht es hier eigentlich auch hauptsächlich, mehr oder weniger. Obwohl wir von ihm nicht viel erfahren und kaum irgendwelche Protokolle haben, wo er Leute hinrichtet. Aber
vermutlich auch aus einem gewissen Grund.
Ja, vermutlich aus einem gewissen Grund, genau. Denn 1901, das muss man sagen, 1898 tritt er dieses Amt an, also übernimmt das quasi von seinem Vater. 1901 findet man ihn quasi ausübend, mehr oder weniger weise in seiner Tätigkeit alkoholisiert. Er war wohl so auffällig im Dienst, dass quasi die Regierung, die preußische Regierung, muss man ja sagen, wir sind ja da schon in der Provinz Westfalen, auf seine Dienste verzichtet. Und er hat wohl insgesamt nur circa 20 Leute quasi gerichtet.
Vergleichsweise mit seinem Vater ist das denn deutlich weniger?
Absolut.
Wobei aus heutiger Sicht auch doch viel.
Ja, total. Aber von hier an bis in Weimar wird es ja auch vergleichsweise viel, viel weniger an Hinrichtungen tatsächlich, die wir erleben. Es taucht ja immer mehr das Gefängniswesen auf. Aber trotzdem, wenn ich mir jetzt denke, 3 Jahre ist man in diesem Beruf und so wie sich das ja auch für mich anhört, nicht unbedingt freiwillig. Und ja, er hört auf, beziehungsweise er wird entlassen und er ist kein Henker mehr, beziehungsweise kein Scharfrichter.
Wo ist denn da der Unterschied zwischen Henker und Scharfrichter?
Achso, ja, genau. Henker ist eigentlich eher so ein Begriff heutiger Zeit tatsächlich.
Mhm.
Also original, wenn man sich mal die Quellen so anguckt, die wir vorliegen haben in der Geschichtswissenschaft, findet man eigentlich am Anfang eher so die Begriffe Scharfrichter oder Nachrichter. Der Henker kommt erst viel, viel, viel später und dann gibt es noch zuzüglich viele, viele andere Begriffe, die man ihm gibt. Aber eigentlich, ich glaube, im Sachsenspiegel oder ähnliches wird das da genannt, dass es der Scharfrichter ist. Bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ob es der Sachsenspiegel ist, aber es ist auf jeden Fall der Scharfrichter oder der Nachrichter für die Leute, die es für euch interessiert. Nachrichter deswegen, weil er das Urteil des eigentlichen Richters, also der, der es ja quasi ausspricht, dann verhängt. Also, ne, er richtet das Urteil, was gesprochen worden ist und...
Also ist der Richter nach dem Richter.
Genau, ja. So ist es.
Okay, ja, das ist natürlich auch erleuchtend, würde ich schon fast sagen. Also das macht es ziemlich deutlich. Das ist ja auch höchstwahrscheinlich, nicht so wie man sich denkt, Menschen waren, die einfach gerne Menschen um die Ecke gebracht haben.
Nee, gar nicht.
Das waren halt Menschen, die Teil der Justiz waren, so gesehen.
Genau.
Die es eben... ja, ausgerichtet haben. Aber da stellt sich mir jetzt die Frage, wenn man jetzt so an so einen typischen Scharfrichter denkt. Also ich glaube, die meisten von uns, ich auch, muss ich zugeben, haben so ein typisches Klischeebild im Kopf. Also ich nenne mal ein paar Sachen. Er ist kein Mitglied der Gesellschaft. Er steht außen vor. Er wohnt nicht in der Stadt, sondern vor den Stadtmauern. Es ist ein unehrlicher Beruf. Es ist ein Beruf, wo er nicht angesehen ist, wo er keine... ja, Wertschätzung wirklich bekommt. Optisch alleine schon stellt man ihn sich aus Filmen und so vor, einfach
ja,
mit so einer typischen Kapuze, die, wo man nur die Augen sieht, so ein bisschen Ku Klux Klan-mäßig.
Ja.
In schwarz aber. Also für mich ist es ganz klar eine schwarze Kapuze. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ja, und sie sind immer bösartig und sind vor allem, haben da richtig Spaß dran an dem, was sie tun.
Ja, ich glaube, Wilhelm ist da ein gutes Beispiel. Das ist nicht so. Also ich meine, du sagst es schon, das sind Menschen, die da einen Job ausführen. Menschen hinzurichten ist wahrscheinlich nicht der tollste Job, ganz bestimmt sogar nicht. Aber das war Teil ihres Jobs. Also da gehörte ja auch noch mehr zu. Genau, und nicht alle haben den freiwillig gemacht, das muss man einfach mal so sagen. Also wir wissen jetzt zum Beispiel bei Wilhelm, aber auch aus früheren Quellen, dass es tatsächlich Scharfrichter gab, die ihren Job aufgegeben haben. Also die wirklich dann gesagt haben, je nachdem, wo sie halt quasi, sage ich jetzt mal, angestellt waren, diesen Job will ich nicht mehr ausführen. Ich kann das nicht mehr.
Vielleicht muss man da noch dazu sagen, damals hat sich nicht jeder einfach seinen Job aussuchen können. Das
Absolut.
Ist ja auch was, was vielen heute vielleicht gar nicht mehr bewusst ist.
Genau.
Wenn dein Vater Henker war, wirst du erstmal Henker normalerweise.
Ja, es gibt da so
es
Zeiten,
gibt Ausnahmen,
wo das... Genau.
Aber es ist schon eigentlich so der Standard, dass man in die Fußstapfen der Eltern tritt, wenn dein Vater Tischler ist. Gehst du normalerweise in die Werkstatt des Vaters und wirst auch Tischler.
Das, da haben wir das Zunftwesen halt einfach.
Genau.
Ne? Aber
das ist nicht immer so. Und je nachdem, wie viele Söhne oder wie viele Kinder man hat, kann sich das natürlich auch variieren. Aber zumeist ist es, glaube ich, so, jedenfalls wenn ich das noch richtig aus meinem Gehirn rauskrame, dass die ältesten Kinder schon in die Fußstapfen treten.
Ja, Zunftwesen spielt eine wichtige Rolle, wobei der Henker, also der Scharfrichter, wir benutzen das Wort jetzt einfach mal synonym, war ja in keiner Zunft. Das ist auch mal ganz wichtig zu benennen. Zünfte waren ja wirklich so Bäcker, Schmied, also...
Handwerk vor allem.
Handwerk vor allen Dingen,
aber
genau.
Auch Kaufleute.
Ja, die waren dann halt in der Hanse, ne?
Ja.
Genau, also und der Henker gehört da jetzt nicht unbedingt zu. Wir haben hier es mit einem Berufsstand zu tun... Der, und das ist ja auch, finde ich, so verwirrend, als wir darüber recherchiert haben. Es hat mich echt entgeistert, wie lange es den Scharfrichter eigentlich noch gab. Also wir reden ja hier wirklich bis zur Weimarer Republik. Da gab es die noch. Also dann nur noch vereinzelt, einer irgendwo, aber sie gab es noch eine sehr, sehr lange Zeit. Und wir reden hier vom Berufsstand, der ja wirklich sehr, sehr lange und bis heute ja eigentlich noch so Klischees ausgesetzt sind, wie du gerade gesagt hast, ne? Der Mann, der sich darüber freut, jemanden zu ermorden, der eine Kapuze trägt und der immer böse guckt oder
abseits,
so. Ne?
Ja, also abseits, ein Einzelgänger.
Ja, genau. So. Und da kann man sagen, ja, das stimmt jetzt nicht so unbedingt alles. Das ist ja auch immer so eine Entwicklung, muss man ja sagen. Ne? Also der Scharfrichter an sich, also wenn wir jetzt hier in Deutschland bleiben, beziehungsweise im deutschen Sprachgebiet, also im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, da müssen wir ja irgendwo anfangen. Sprich, wir fangen im Mittelalter an. Da kommt diese Profession ja eigentlich her. Denn mit der Gründung der Städte bilden sich Handwerker, Gemeinschaften, ne, Stadtrechte und. Und da kommen die eigentlich her. Du brauchtest jemand Professionelles, der das macht. Dass das nicht eben halt die gesamte Stadtbevölkerung macht, sondern, ne, beziehungsweise eine ganze Dorfgemeinschaft, so war es nämlich tatsächlich lange, lange Zeit davor, dass wenn du auf dem Dorf warst, hat man sich quasi zusammen entschieden, dann jemanden zu ermorden, im Zweifelsfall. Für Städte ging das dann halt nicht mehr, weil du ja auch unterschiedliche Gesellschaftsschichten hattest und du brauchtest jemanden Professionelles dafür. Da kommt das ja her und die haben ja nicht nur, waren nicht nur als Scharfrichter tätig. Manche haben dann auch Nebeneinkünfte gehabt, weil die davon alleine nicht leben konnten. Nicht alle, aber einige. Und die waren dann halt auch Abdecker, Rattenfänger oder sonst was. Und das mit der Kapuze, großer Schmuh. So gibt's das nicht. Und die gehörten zu dieser Gesellschaft aber trotzdem dazu. Wir sind im Mittelalter. Sprich, für die Zuhörenden einmal kurz. Das ist ja auch nicht immer so klar, wo fängt das Mittelalter an, wo hört's auf? Mittelalter, sprich, wir haben hier eine Zeitperiode, wir fangen an grob um 800 und wir gehen bis 1400, 1500, grob. Grob. Und die Städte bilden sich halt 11., 12. Jahrhundert. Da fangen wir halt an. Da bilden sich ja auch verschiedene Gesellschaftsschichten. Da konntest du dich ja einfach nicht darauf einigen, so den bringen wir jetzt um. Also, ne, wenn das, keine Ahnung, ein Adliger war oder so.
Es gab ja auch die ersten Rechte schon. Ja. Also die ersten Gesetzestexte, die ersten Rechte, die Carolina zum Beispiel, die war ja auch relativ früh, meine ich.
Ja, der Sachsenspiegel war sogar noch davor.
Der war noch davor. Das ist wie heutzutage das Grundgesetz quasi.
Genau.
Ne? So, also, kann man sich das vorstellen.
Genau, wir haben da, es tritt immer mehr ein einheitliches Gesetz und du brauchst halt auch unabhängig Leute davon, die es sprechen und die es eben halt auch ausführen, ganz klar. Und dazu gehörte eben halt auch der Scharfrichter einfach. Und das mit dem Ausklammern der Gesellschaft kommt halt tatsächlich mit den Zünften.
Ne, weil sie nicht Teil der Zünfte sind.
Weil sie nicht Teil der Zünfte sind. Und Zünfte haben eigenes Zünftrecht auch nochmal. Das hat
Sozialabsicherung und.
Genau. Ne, wo du schon gesagt hast, wir haben da ein Wesen, also das Zunftwesen, was eigene Rechte hat und auch eigenes soziale Konstruktion.
Ja, es geht ja da sogar so weit, dass beispielsweise die Frauen von verstorbenen Mitgliedern der Zünfte Renten bekommen.
Genau, oder den ältesten Gesellen heiraten.
Genau.
Also als Frau, dass man den ältesten Gesellen heiratet, der da in der Werkstatt lebt, damit man da eben halt, dass das Geschäft weitergeht, blöd gesagt. Das ist dann eine reine Zwecksehe. Genau. Ja. So. Und da fallen dann langsam die Henker immer weiter raus. Hinzu kommt, wir haben halt auch in der frühen Neuzeit das Problem, möchte ich mal sagen, also Religiosität spielt eine sehr, sehr große Rolle und da kommt dann eben halt auch dieser Hang zum unehelichen Beruf, unehrlichen Beruf, unehelich, weiß ich nicht, eher weniger, glaube ich. Genau, und die werden halt dann auch in diese Abgeschiedenheit teilweise getrieben. Aber da müssen wir auch immer aufpassen, das finde ich ja auch immer so in unserem Bereich so spannend, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir müssen immer von Ort zu Ort gucken. Es ist immer überall anders. Also das ist so schräg eigentlich. Wir haben nicht so wie heute so eine Einheitlichkeit, dass wir sagen können, das Gesetz, was in NRW gilt, gilt auch in Hessen, Berlin oder sonst wo. Ne, so.
Ist ja selbst heutzutage noch nicht genau. Überall so.
Nee, aber
schon mehr.
Genau, ja, und wenn ein Gesetz vom Bund gilt für alle Länder.
Ja.
So, das können wir auf jeden Fall sagen. Und das hatten wir zu dem Zeitpunkt teilweise gar nicht.
Das kam ja später mit Preußen vor allem.
Ja.
Wobei die Carolina auch schon relativ weit geltend ist. Man muss aber auch sagen, solche Sachen wurden dann eingeführt als Richtlinien für die einzelnen Gebiete. Und die durften sich dann so gesehen oder konnten sich quasi selber entscheiden, inwieweit, das geht dann so als Richtlinie für das eigene Gesetz, inwieweit sie es umsetzen, inwieweit sie es anpassen, wie es gerade für sie persönlich
am besten passt.
Am besten passt, ja. was mich auch noch so ein bisschen herumtreibt, wir reden ja jetzt beim Henker nur davon, dass er eben Leute ja umbringt.
Ja.
Henker haben ja früher auch noch andere Dinge getan.
Ja.
Also die ganzen Strafen an Leib und Körper so allgemein. Ist es zu der Zeit, weißt du das, auch noch so, dass es solche Strafen noch gab? Also beispielsweise, was war denn das üble Nachsage, Zunge ab oder so diese typischen Sachen, Klauen, Finger oder Hand ab. Also das sind ja so die Sachen, die man so aus dem Mittelalter noch kennt. Also ich zumindest, ich habe das noch so im Kopf. Sowas wird natürlich nach und nach abgeschafft.
Mhm.
Zu der Zeit, das ist auch immer die Frage, glaube ich, wo man sich befindet.
Ja, kommt halt drauf an, ne? Wie du schon gesagt hast, vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit, wo wir ja jetzt enden quasi. Also wir befinden uns ja 1894. Das ändert sich natürlich, genau. Bei sowas wie, du schon gesagt hast, Hand abhacken, Finger abhacken für Diebstahl oder Leumund. Soweit ich das weiß, nein, das hat man nicht mehr gemacht, weil wir uns ja in einer Zeit auch befinden, wo wir mehr in Richtung Resozialisierung hingehen,
ja.
Sprich Zuchthaus, Gefängnis, aber die Todesstrafe blieb halt noch, die bleibt und die ist aber dann wiederum, die kann sehr unterschiedlich ausfallen. Mhm. Also wir sprechen davon, dass das Beil, also ganz klassisch, sage ich jetzt mal, das Richtschwert, das Richtbeil, dass wir das haben. Aber wir haben tatsächlich noch in Münster, nicht lange vor unserem Fall hier, ich glaube 10 Jahre davor grob, noch das Rädern.
Ja, ich erinnere mich düster daran.
Für alle unsere Zuhörenden, die nicht wissen, was Rädern ist, jetzt braucht es ein bisschen Kraft,
ihr werdet es nie wieder vergessen.
Es gibt 2 verschiedene Arten von Rädern. Rädern von unten und von oben. Bei beidem ist es aber so, der Verurteilte wird halt gefesselt und es wird ein mehr oder weniger Rad, möchte ich es nennen, auf den
Körper.
Verurteilten, auf den Körper des Verurteilten sehr draufgeworfen. Jetzt ist wahrscheinlich noch die Frage, ja, okay, aber was hat mit unten und oben zu tun? Ganz einfach, Rädern von oben ging, wenn man das jetzt mal ganz kurz und knackig sagen möchte und nüchtern, das war ein schneller Tod. Da wurde das Rad halt relativ sofort auf den Kopf bzw. auf den Kehlkopf draufgeschmissen und damit war man halt tot. Man musste also die Leiden, die das Rädern weiter mit sich brachte, also wenn man weiter runter den Körper
Knochenbrüche
spürte man nicht mehr.
Ja,
ja, also es ist immer noch ein unschöner Tod und sehr, sehr grausam. Aber er ging vergleichsweise schnell. Wenn wir jetzt von unten, man macht die Prozedur halt andersrum. Das heißt, man fängt an den Füßen und den Beinen an. Sprich, man kriegt noch alle Brüche, alle anderen schwerwiegenden Verletzungen halt wirklich noch mit. Und diese Art von Hinrichtung gab es noch eine Zeit lang. Also das, wie gesagt, 10 Jahre noch davor ungefähr, werden 2 Leute gerädert tatsächlich.
Ich meine mich auch grob zu erinnern, dass im Mittelalter zumindest, also weit vorher, auch Nägel in diesen Rädern gab.
Ja, wobei nicht ganz sicher, soweit ich
nicht
weiß. Nicht ganz sicher. Das ist wie mit so Wasserprobe und keine Ahnung was.
Aha.
Das ist so ein Ding möglich, ja, aber ganz sicher.
Und wenn
sicher
dann wahrscheinlich auch nur regional vielleicht mal.
Ja.
Ich sehe auch nicht den, also es ist halt nur noch grausamer und warum?
Ja.
Also.
Ja gut, bei warum kann man sich die Frage immer stellen, befürchte ich. Darauf werden wir nie eine vernünftige Antwort kriegen, aber sowas gab's, genau. Das, was wir aus der frühen Neuzeit halt kennen, Hand ab, Zunge raus, keine Ahnung, Daumenschraube und so, nee. Das
glücklicherweise
nicht. Das ist ja wie mit dem Foltern auch. Das Foltern, wozu ja der Scharfrichter auch eine Zeit lang gehörte, gab es so nicht. Also eigentlich gibt es das nicht mehr. Und auch aus guten Gründen, weil wir ja auch wissen, auch zu dem Zeitpunkt kommt es ja immer mehr auch und wir sind, glaube ich, schon an dem Punkt, wo man es weiß, Foltern bringt nichts. Das bringt also nicht die Wahrheit ans Licht in dem Sinne von, dass derjenige wirklich etwas gesteht, was er getan hat.
Es bringt quasi nur Genugtuung für die, die jemanden für irgendwas verhaften wollen. Egal
korrekt,
wen.
Genau. Hier haben wir einen Henker, der ja, sag ich mal, jetzt noch, ich möchte sagen, einen humanen Job hat. Denn der ist nicht mehr dafür verantwortlich, wie früher bei der Folterung, also bei der peinlichen Befragung dabei zu sein und auch diese auszuüben. Ne, also sprich dieses ganzen wirklich Daumenschrauben oder das auf der Streckbank oder sonstige Sachen. Und das gehörte dazu nicht mehr. Keine Ahnung, also will mir gar nicht vorstellen, wie das alles war. Das ist dann manchmal schon ein bisschen unangenehm.
Da kann man sich ja aber auch gleich ja denken, dass nicht jeder dafür gemacht ist. Also nee. Ich beispielsweise kann keine offenen Brüche oder sowas sehen. Da könnte ich mir gar nicht vorstellen, wie
doch,
das
so
sein
eklig
muss.
Bin ich.
Echt?
Ich, ja, doch, ich kann es, also Operationen, soweit ich die schon habe, mitmachen müssen, doch, wenn örtlich ging, habe ich das echt machen. Ich habe da, ich weiß nicht, bin ein bisschen
also
seltsam.
Also ich kann das schon, so Eingriffe, dass Eingriffe gemacht werden, wenn ich nicht hingucken muss. Mm. Das ist okay, aber wirklich das zu sehen oder wenn jetzt jemand fällt und so, da bin ich halt, das kann ich nicht. Das
ja, ist
schwierig.
Auch vollkommen okay.
Und da denke ich mir, gerade wenn man so eine Profession in Anführungszeichen erbt, jeder ist unterschiedlich und da gibt es dann halt richtige Probleme, wie jetzt auch ja bei unserem Scharfrichter.
Ja.
Wollen wir noch einmal vielleicht kurz sagen, was wirklich die Aufgaben oder so die Geschichte des Henkers ist?
Ja, Geschichte des Henkers hatten wir ja einmal kurz, ne? Einmal, wo sie entstanden sind, aber die Aufgaben, klar. Also die ändern sich natürlich auch im Laufe der Zeit, ne? Müssen wir ja einfach so sagen. Tatsächlich wurden sie aber auch teilweise bei Ermittlungen zugezogen, wenn man eine Leiche gefunden hat, um zu gucken, Fremdeinwirkung, ja, nein, also handelte es sich um Mord, konnten die auch hinzugezogen werden. Die haben dann dem Dorfphysikus zum Beispiel teilweise geholfen, weil, und das darf man nicht vergessen, natürlich hatten die eine Ahnung von menschlichen Körper.
Sie haben ja deutlich mehr hingerichtete Menschen gesehen als vielleicht so ein Physikus vielleicht schon, aber später können wir auch sagen, so Bürgermeister und so sind auch mit involviert. Wahrscheinlich haben sie deutlich mehr gesehen als Bürgermeister oder sonst irgendwas und deutlich mehr Ahnung von irgendwelchen Arten, jemanden halt auch umzubringen.
Ja, Spoiler am Rande, ne? Sie hatten natürlich ein medizinisches Know-how bis zu einem gewissen Grad tatsächlich. Und deswegen haben sie auch zum Beispiel während der frühen Neuzeit, wenn sie gefoltert haben, auch natürlich dafür Sorge tragen müssen, dass die Gefolterten, und das dürfen wir hier nicht vergessen, nicht sterben bei der Folter. Das war nämlich nicht beabsichtigt und eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache.
Weil bis es kein Geständnis gab, waren sie ja nicht
so
verurteilt.
Also für die Unversehrtheit im Prinzip waren sie halt auch da. Und ich finde, das ist auch nochmal ein Punkt, den man sagen muss. Unser Wilhelm scheint auch also zumindest von dem, was wir wissen, scheint auch aus einer dynastischen Scharfrichterlinie zu kommen. Denn tatsächlich, das ist auch sehr interessant, natürlich konnten nicht alle Scharfrichter von ihrem Beruf leben. Deswegen haben sie sowas wie Abdecker etc. noch ausgeübt.
Gelegenheitsjobs einfach.
Genau, aber es gab auch wirklich Scharfrichterfamilien, die konnten davon echt gut leben. Die konnten richtig gut davon leben, die hatten quasi sowas wie Gesellen auch, also haben andere Leute gelehrt, wie man was macht und haben auch halt dann ihre Gesellen oder Lehrlinge gewisse Dinge ausführen lassen. Und das wird dann weitergetragen.
Kommt
tatsächlich.
Vermutlich ja auch drauf an, wo du das machst. Wenn du jetzt in einer großen Stadt wie Köln Scharfrichter bist, hast du natürlich deutlich mehr zu tun, als wenn du jetzt auf dem, weiß ich nicht, Dorf XY bist.
Ja, ne, und dann vielleicht drei Dörfer oder so. Genau, also sehr, sehr, sehr abhängig davon, wo ich bin, wie die Rechtsprechung ist und wie viel zu tun ist, blöd gesagt.
Ja.
Und dementsprechend, es konnten wirklich viele davon gut leben. Und das mit dem unehrbaren Job und diese Ausgrenzung ist nicht so immer ganz richtig. Es ist echt davon abhängig, wo wir uns befinden und wann. Da ist wirklich alles drin, im Prinzip.
Ich überlege jetzt gerade mal, wenn ich jemanden verurteile, dann wird ja das Urteil nicht direkt
Nein.
Genau. Dann muss ja auch der Inhaftierte so gesehen erstmal noch versorgt werden. Waren die Scharfrichter auch dafür verantwortlich? Weil er wird ja jetzt nicht da noch drei Tage bei nichts irgendwo eingesperrt. Also er wird schon wahrscheinlich noch irgendwie versorgt. Es gibt ja auch noch letzte Worte oft oder sowas, was man so
ja,
kennt.
Ja, also genau.
Welcher Rang.
Ja, je nach Zeit haben wir dann auch tatsächlich noch einen kirchlichen, der dann halt sowas wie eine Beichte oder sowas abnimmt, genau. Mhm. Die waren auch oder konnten mhm. auch dafür zuständig sein tatsächlich, dass die eben halt ne, ihr Essen kriegen, versorgt sind. Wie gesagt, da wären wir ja auch bei der Unversehrtheit. Ne? Also bis vor dem Schafott, sage ich jetzt mal einfach, mussten die gesund aussehen. Tatsächlich waren die sehr daran angehalten, Selbstmorde, so gut es geht, zu vermeiden. Also so wenn die gesehen haben, da hat sich einer selber aufgehängt, waren die dazu angehalten, in einigen Städten tatsächlich auch Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Weil
wie paradox es einfach ist, jemand, der zum Tod verurteilt ist, der sich selber quasi davon befreien möchte, ihn nochmal zurückzuholen, um ihn dann halt zu richten.
Ich mach
aber
die Regel
ja,
nicht.
Das Gesetz.
Das Gesetz. Und es ist eben halt auch da, ne? Nicht überall und überall anders. Und im preußischen Staat ist es dann halt wirklich so, da wird es natürlich zu unüberschaubar. Ne? Also da haben wir dann Leute, die dafür angestellt sind. Da ist der Scharfrichter wirklich nur noch derjenige, der eben halt, ja, den Kopf so.
Ja, aber dann ist es halt auch kein Wunder, also wenn man halt so viele Aufgaben prinzipiell haben könnte. Mhm. Das heißt, man muss ja nicht nur ausführen, sondern man lernt die Menschen auch erstmal kennen, bevor man eben das beischwingt. Das ist ja noch mal eine neue Ansichtsweise. Das heißt, du hast einen Menschen, der ist eingesperrt, der hat irgendwas Schlimmes getan.
Vielleicht.
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mhm. Du gehst auf jeden Fall erstmal davon aus, weil er wurde ja verurteilt. Du gibst ihm was zu essen, guckst, dass er halbwegs unversehrt ist, dass er sich nicht umbringt, führst vielleicht auch das ein oder andere Gespräch mit dem genauen Gewissen oder dem genauen Wissen, dass du aber in ein paar Tagen ihm halt jetzt salopp gesagt den Kopf abhauen musst.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja.
Das macht natürlich was mit
Total.
Einem. Das ist was anderes, als wenn dir einer hingestellt wird und du verrichtest das eben.
Ja.
Also dann ist es kein Wunder, dass vielleicht auch unser Henker hier, unser Scharfrichter, da die Nerven verloren hat und vielleicht dann dem Alkohol zugeneigt ist, um das zu vergessen. Weil man hat ja die Bilder
irgendwo
auch vor Augen.
Also das muss irgendeinen Schaden hinterlassen. Also das ist ja nicht natürlich eigentlich an und für sich.
Also
ne?
Es wird gewisse Menschen geben, die das können. Das sind Soziopathen.
auch, ja.
In den meisten Fällen wahrscheinlich.
Wirklich, ja.
Aber ich glaube, jeder halbwegs moralisch normal denkende Mensch wird da schon seine Zweifel mit haben und auch manchmal sein Problem mit haben. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wer vor dir steht, wie sicher es ist, dass er oder sie gewisse Sachen getan hat.
Ja.
Oder wie sympathisch man sich ist. Ich glaube, das könnte auch noch. Also das wäre bei mir ein großer Punkt, wie sympathisch man ist.
Okay, dann mache ich mir keine Sorgen. nee, natürlich, klar. Also glaube ich auch, obwohl ne, das mit dem, ob das normal ist oder nicht, ne, also für uns heute auf jeden Fall, wir würden es ja heute aus solcher Sicht nicht machen. Also es gibt ja nicht ohne Grund keine Todesstrafe mehr hier in diesem Land, Gott sei Dank. Aber ich glaube, das ist ja immer wieder so, ne, Kind seiner Zeit, da war das halt noch so. Ich meine, hier sind wir ja 1900. Ja, fast 1900, Entschuldigung, um 1900, da haben wir eine andere Bewegung. Da kommt der Gedanke der Resozialisierung immer halt mehr, ne? Also Todesstrafen sollten auch nicht mehr so verhängt werden. Aber wenn wir davor gehen, also noch weiter zurück in die Zeit, ja, da gehörte es dazu. Da hatte man ja auch noch eine andere Moralvorstellung halt einfach, ne? Also was war kriminell, was nicht, was hat wie zu gewichten. Aber ich glaube, selbst da, und ich meine, die Quellen zeigen uns ja, das hat was mit dem Menschen gemacht und alles andere wäre halt auch einfach, ja, seltsam.
Ja, also, natürlich.
Absolut.
Dann wäre man ja komplett abgestumpft.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es unseren Zuhörenden geht, aber ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man den Job wirklich nicht lange macht und da wirklich, sag ich mal, zur Flasche greift oder zu irgendwelchen anderen Mitteln und sagt so, das will ich nicht mehr sehen. Die Bilder will ich nicht in meinem Kopf haben.
Da stellt sich mir die Frage, vielleicht auch für die Zuhörenden, heutzutage ist es dann so, dann kündigt man seinen Job und sucht sich was anderes. Das war damals wahrscheinlich nicht so einfach, wenn man das gelernt hat, oder?
Nein, also wir haben ja ab 1873 werden die Gilden quasi ja aufgelöst durch die Preußen.
Mhm.
immer mehr müssen die einbußen, immer mehr von ihren Rechten abgeben und.
Nochmal kurz, Gilden und Zünfte sind relativ ähnlich.
Ja, genau. Entschuldigung. Danke. Das nimmt ja immer mehr und mehr ab. Und 1873 meine ich ungefähr, um 1870 auf jeden Fall, es ist dann so, dass das quasi auch aufgehoben wird. Mhm. Also, dass so eine Gewerbefreiheit und damit auch so eine Art, also ne, Berufsfreiheit dann halt hast. Aber es ist natürlich immer schwer, wenn du in dieser Zeit bist, wie einfach ist so ein Übergang halt auch. Ne? Also, wie leicht wird es dir gemacht, wie schwer und natürlich auch wie heute, ne? Was für ein Druck von zu Hause herrschte. Ne? Mhm. Also, wurde Wilhelm halt tatsächlich von seinem Vater halt genötigt, diesen Job zu machen.
Dann muss man ja auch noch dazu schauen, dass halt damals es nicht so üblich war, würde ich mal sagen, gerade wenn man in den städtischen Schichten ist, dass die Frau im gleichen Maße mitgearbeitet hat. Also Frauen haben natürlich auch mitgearbeitet. Mhm. Also dieses Klischee von die Frau war nur Hausfrau und Mutter ist totaler Schwachsinn. Mhm. Also die haben in den Betrieben genauso auch mitgearbeitet. Mhm. Aber die haben ja deutlich weniger verdient. Das ist ja heutzutage noch ein Punkt. Also Frauen haben weniger verdient als Männer. Das ist ja faktisch auch so gewesen, soweit ich weiß.
Ja, gute Frage, das wüsste ich
doch,
jetzt tatsächlich
ja, der Gehalt, das Gehalt von Frauen war immer unter dem von Männern.
Ah, okay.
Bei eigentlich jeder Profession. Dann war auch noch die Sache, Frauen durften ja in gewissen Zeiten und in gewissen Orten nur arbeiten, wenn der Mann, Vater, Mann das erlaubt hat.
Ja, okay, gut.
Und
ja,
sobald
das stimmt,
der Mann seinen Job verloren hat, geht es natürlich auch an die Existenz der Familie. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt alleinstehend bin, ist es natürlich einfacher zu sagen, ich mache das Ganze nicht mehr, ich mache jetzt was ganz anderes und man versucht sich durch Gelegenheitsjobs irgendwie über Wasser zu halten. Es gab aber ja auch nicht, wie es heutzutage, das gibt Sozialabsicherung in dem Maße, das gab es durch die Zünfte und Gilden.
Mhm.
Scharfrichter waren nicht in Zünften und Gilden.
Mhm.
Wenn man Glück hatte, hatte man reiche Gönner. Ist ja heutzutage aber auch noch.
Das klingt schräg.
Ja, aber vielleicht hatte man jemanden, der etwas mehr Geld hat, der einen bei sich wohnen lassen hat oder sonst irgendwas, sagen wir es so. Ist aber ja auch nicht immer der Fall.
Mhm.
Und wenn man dann denkt, das ist ja auch heutzutage noch ein Ding, wechsle ich jetzt meinen Job und meine Familie muss halt einbußen und im schlimmsten Fall verlieren wir unser Haus und unsere ganze Existenz, dann versucht man sich ja doch eher zu betäuben und es durchzuziehen, würde ich jetzt mal
möglich.
So.
Möglich. Das wissen wir halt leider tatsächlich nicht von unserem Scharfrichter, aber
ja,
natürlich könnte das auch.
Wäre jetzt aus psychologischer Sicht
klar,
für mich jedenfalls total naheliegend.
Total. Wäre natürlich eine Möglichkeit, dass das auch durchaus mitgespielt hat. Absolut.
Eine Frage habe ich noch an dich. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass Frauen halt auch gearbeitet haben. Gab es auch weibliche Scharfrichter oder Henker?
Ja, gab es. Also wir wissen, dass es die gab, aber auch da nur ein Intermezzo quasi, bis dann halt der nächste männliche, ja, Verwandte bzw. Geselle gefunden worden ist, der dann das Ganze wieder durchgeführt hat. Frauen als Henkerin eigentlich nicht, zumindest nicht normal. Das war dann wirklich eine Ausnahme, weil eben halt der Ehemann verstorben oder was weiß ich und dann
also
genau,
zwischenzeitlich
musste sie ran.
Eingesetzt, um den Betrieb
am Laufen
zu halten, bis der nächste Chef kommt quasi. So
genau.
Bis der
so
nächste
ungefähr
Mann kommt, der das
den
Ganze
Laden führt.
Genau.
So viel zum Henker. Er in unserem Falle vielleicht gar keiner sein wollte. Unfreiwillig in diese Lage vielleicht gerade geraten ist. Ja, das war es dann heute auch schon wieder von uns. Wir wünschen euch allen einen schönen, fröhlichen zweiten Advent. Und wir hören uns dann in einer Woche. Bis dahin.
Bis dahin.
Wenn Sie das nächste Mal also gefragt werden, bist du auch so gerädert vom Weihnachtsstress? Dann fragen Sie ruhig noch einmal nach. Gerädert? Von oben oder von unten? Sind wir dankbar, dass manche Praktiken Historie sind und manche Berufsstände wie der des Scharfrichters überholt sind und die Rechtsprechung sich auch spätestens mit der Abschaffung des Todesurteils in Deutschland massiv geändert hat. Nur die Freude des Menschen an Spannung und angenehmen Schauer, Die Neugierde und die Lust auf das Rätseln an kniffligen Kriminalfällen, die scheint ungebrochen. In diesem Sinne laden die Historikerinnen Daniela Hellmann und Marie Brune Sie auch wieder nächste Woche Freitag auf Spotify, Apple Music oder über die Homepage ein zu einem mysteriösen Kriminalfall. Da wird es kalt. Ziehen Sie sich warm an.